Herzliches Moin zur 70. Folge von Woran hat's gelegen? Auch diese Woche wollen Martin und ich ja auf das gucken, was aktuell ja diese Woche uns politisch ja interessiert hat, was uns als Deutsche bewegt hat. Wir wollen gucken, was Bundesinnenministerin Nancy Faeser in Hessen machen möchte. Und wir wollen auch gucken, ja, was wieder an Tratsch und Knatsch in der Klimaszene passiert. Darauf wollen wir gucken. Und damit ich hier nicht alleine das alles ja, mit mir besprechen muss, lade ich doch direkt. Und der ist dann auch gleich dabei. Genau, wie gesagt, es gibt diese zwei Themen, die wir heute auf dem Schirm haben. Und Martin ist jetzt auch dabei, wenn er seine Kamera dreht.
Jetzt sieht man, es ist irgendwie standardmäßig eingestellt, Johannes, dass meine Frontkamera nicht aktiviert ist. Aber ist ja auch egal.
Ja, jetzt bist du da. Da freue ich mich sehr drüber. Schön, dich zu sehen.
Ich freue mich auch. Macht's denn noch Spaß, Johannes?
Natürlich, es ist Freitag, Freitagabend, ist immer schön.
Und wenn ich leise bin, höre ich hinter dir nichts mehr, ist Lille beruhigt. Die war nämlich vorhin so am Durchdrehen, ne? Die Hündin.
Genau, die ist jetzt mittlerweile leise, hat so einen Kauknochen, da freut sie sich dran, deswegen hoffe ich doch, dass es ungestört wir Wohnen hat's gelegen machen können. Ist immer witzig, mit so einem Hund irgendwie zu leben, weil gerade ist sie irgendwie richtig, ja, richtig anstrengend, bellt voll viel. Aber es gibt auch Zeiten, da ist sie ganz ruhig und entspannt. Und ja, diese Zeiten kommen hoffentlich auch wieder.
Liegt das am Alter?
Ja, die ist jetzt quasi in der Pubertät und hat jetzt quasi ihre Zeit, wo sie ja, versucht, Grenzen neu zu definieren, was wir natürlich nicht zulassen. Und ja, also es hat ihre erste Läufigkeit durch und hatte sie jetzt eine Scheinschwangerschaft, das ist auch sehr interessant.
Weiß es noch?
Sie denkt halt, sie hat Welpen oder kriegt Welpen, aber kriegt keine. Weil
Sehr
das ist,
traurig.
ja, ist schon traurig und irgendwie krass zu sehen, wie ein Hund dann auch emotional das einen fertig macht. Und aus dieser Phase kommen wir gerade raus und jetzt schlägt die Pubertät wieder zu, deswegen denke ich, ist alles zusammen gerade. Ja, aber das ist, denke ich, irgendwann Alltag, dass man ja auch damit umgeht.
Ja, aber ist ja spannend. Wie macht dich das bemerkbar, diese Scheinschwangerschaft? Also was macht sie da oder also wie macht sich das für euch bemerkbar?
Sekret ganz viel, also irgendwie da im Bett oder auf dem Sessel oder wo auch immer, die kräht dann immer irgendwie, versucht sich halt ein Nest zu graben, irgendwie so, was sie ja für ihre Welpen dann machen würde.
Ist ein Vogel.
Nee, man nennt das ja auch einfach Nest, wenn man sich da so eine Kuhle irgendwie baut. Genau, das macht sie halt viel und ist halt sehr, sehr anhänglich, emotional einfach irgendwie manchmal nicht so ganz so selbstbewusst, wie sie es schon manchmal war.
Aber
Genau.
hat sie jetzt mittlerweile gerafft, dass es quasi nur eine Scheinschwangerschaft ist? Oder,
Weiß ich noch
also
nicht.
weil du kannst ja nicht reingucken, das Tier, ne? Aber weißt du da mehr?
Das weiß ich nicht. Also es geht jetzt auch schon 2 bis 3 Wochen so ungefähr und jetzt müsste es langsam auch abklingen. Und wie auch immer das dann aussieht, das ist ja auch alles das erste Mal jetzt, wo wir das irgendwie mitmachen. Natürlich liest man dann bei Google das ein oder andere Mal dazu durch. Aber richtig, das ist von Hund zu Hund auch wieder anders und von Rasse zu Rasse auch nochmal ein bisschen. Deswegen ist es, glaube ich, sehr, ja, kann man das, glaube ich, noch gar nicht so genau sagen, zumal dass das das erste Mal ist. Und bisher sehe ich da noch keine irgendwie Änderung, dass sie das gecheckt hat und dann alles wieder normal ist. Aber ja. Ist interessant.
Ist das, also ist er natürlich hormonbedingt, aber ist das jetzt ausschließlich in der Pubertät oder wird es immer wieder auftauchen?
Nee, dass sie läufig wird, das passiert 1 bis 2 Mal im Jahr.
Genau, diese Scheinschwangerschaft meine ich.
Achso, ja, die schließt daran an. Also das kann daran
Aha.
passieren, muss aber nicht. Und das ist dann auch wieder von Hund zu Hund abhängig. Und das, wie gesagt, kann sein, dass es jetzt dann 2 Mal im Jahr ist. Kann auch sein, dass wir es jetzt einmal haben und dann nie mehr. Aber die meisten, das ist ja Golden Retriever, ja, die meisten, die auch einen haben, sagen, dass es oft vorkommt, also dass es dann oft schon auch diese Scheinschwangerschaft gibt. Ja, keine Ahnung, mal sehen.
Interessant. Also klar, Läufigkeit kennt man, glaube ich, auch, wenn man kein Hundebesitzer ist. Aber das mit der Schweinschwangerschaft, jetzt tut sie mir richtig leid.
Ja, es ist schon auch manchmal traurig, wenn man sieht, die gräbt da irgendwie Nest und denkt so, ach, für meine Welten, und dann, wenn man weiß, da kommt gar nichts. Aber naja, wir geben unser Bestes, dass wir sie dabei unterstützen,
Ja.
dass sie einfach, ja, sie selbst sein kann.
Davon gehe ich fest aus, Johannes. Hundetalk ist halt nicht unser Thema. Obwohl es tatsächlich auch spannend ist, finde ich. Auch wenn ich selbst kein Hund besitze oder keine Hündin. Wir wollen aber wie immer über Politik reden, Johannes. Und deswegen zu Beginn meine Frage an dich. Woran hat es gelegen, dass erneut eine Ministerin aus dem Kabinett Scholz so in der Kritik steht?
Ja, wir haben ja viel die letzten Wochen über Lambrecht gesprochen. Die ist jetzt ja raus und man hört sie tatsächlich auch gar nicht mehr. In den Medien kommt sie irgendwie gar nicht mehr vor, seitdem Pistorius da ist. Das ist die alte Geschichte vor 2, 3 Wochen gewesen. Die neue Geschichte hat mit Nancy Faeser zu tun. Auch SPD, auch ja, in der Partei von Scholz. Und sie möchte jetzt in Hessen Spitzenkandidatin sein, beziehungsweise wurde soeben auch heute vor einer Stunde ungefähr nominiert zur Spitzenkandidatin in Hessen zur Landtagswahl am 8. Oktober. Und sie möchte aber jetzt nicht sagen, ist ja Wahlkampf, da muss ich mich drauf konzentrieren, dann höre ich mit meinem Bundesinnenministeriumsjob auf, sondern sie macht das weiter und möchte Wahlkampf noch zusätzlich machen. Und da ist dann auch Streit in der Koalition, beziehungsweise bei der Opposition sowieso, aber auch bei der Koalition entstanden. Vor allem die Grünen, habe ich das Gefühl, die finden das gar nicht toll und sagen, naja gut, gerade in Zeiten wie diesen mit Krieg und allem drum und dran, muss halt auch einfach das Innenministerium gut geführt werden. Und da sagen manche, mit Wahlkampf in Hessen und gleichzeitig das Ministeramt, das geht halt nicht. Deswegen gibt es gerade erneut Krach in der Koalition, wenngleich ich das nicht ganz so dramatisch sehe wie jetzt mit Lambrecht. Das ist eine ganz andere Geschichte gewesen, finde ich, weil es inhaltlich kein Problem ist, nur halt, wie das mit der Zeit ist und mit den Aufgaben, wie man das machen kann.
Ja, auch die FDP kritisiert das übrigens, nicht nur die Grünen.
Okay.
Du bist der Hesse sozusagen. Vielleicht nicht im Herzen, aber vom Wohnsitz. Du bist Stand jetzt sozusagen betroffen, solltest du im Oktober, ist Wahl, ja, noch in Hessen leben.
Ja.
Deswegen die Frage erstmal an dich, wie du das denn bewertest. Siehst du das ähnlich wie, klar, die CDU als Opposition, aber auch die Grünen beispielsweise?
Ja, also erstmal finde ich es nicht gut, wenn sie jetzt irgendwie wie eine Getriebene dargestellt wird. Ich glaube schon, es ist ja halt nichts Inhaltliches. Das ist, finde ich, ein sehr großer Unterschied zu Lambrecht oder anderen Streits in der Koalition. Das ist halt etwas Praktisches, etwas, wie man mit Zeit umgeht und mit Ressourcen. Auch wenn das natürlich trotzdem wichtig ist. Deswegen bewerte ich es grundsätzlich schon mal erstmal nicht ganz so extrem wichtig vielleicht. Ich persönlich habe damit nicht so ein Riesenproblem. Ich finde es auch kritisch, aber ich habe jetzt nicht das Problem, dass ich sagen würde, sie kann nur eins machen. Ich finde, also muss ganz persönlich auch einfach bewusst sein, was das heißt. Was es heißt, jetzt das zu machen und ganz viel in Hessen zu sein. Ab Sommer ungefähr ist sie dann wahrscheinlich ja gefühlt sehr, sehr viel in Hessen und muss das halt auch alles abkönnen. Wenn sie die Kritik nicht versteht, dann verstehe ich sie jedenfalls auch nicht. Und sie muss sich selbst beweisen. Wenn sie es schafft, dann würde ich sagen, dann hat sie das, was sie jetzt so vorhat, kann sie meinetwegen auch so machen. Wenn sie aber scheitert und wenn sie eine Sache ja schleifen lässt, in dem Fall das Ministerium, dann würde ich sagen, geht es natürlich gar nicht und dann ist es zu kritisieren. Aber ich würde jetzt noch nicht jetzt einfach sagen, das geht gar nicht und ich muss zurücktreten als Innenministerin. So sehe ich das jetzt nicht. Ich sehe es kritisch, aber ich sehe es auch so, dass ich es grundsätzlich auch schaffen kann und finde halt, es ist wichtig in der Debatte auch ein bisschen, ja, man darf sie jetzt halt einfach nicht durchs Dorf treiben, finde ich so. Das ist halt auch nicht richtig. Genau, bevor ich jetzt weitergehe, weil ich habe noch einen zweiten inhaltlichen Punkt, wie siehst du das Ganze denn?
Also ich sehe es, glaube ich, ein bisschen kritischer als du. Also ich bin jetzt auch weit weg davon zu sagen, sie muss auf jeden Fall zurücktreten. Das geht gar nicht. Die Schwierigkeit dessen, du hast das, die Problematik da schlussendlich angesprochen, ist eben, dass sie natürlich erstmal den Beweis schuldig ist. Also die, die sagen, das schafft sie auf jeden Fall, haben dafür keine Beweise, dass sie es tatsächlich schafft, Wahlkampf und Innenministerium. Und die, die sagen, sie schafft auf keinen Fall, haben auch keine Beweise, dass sie es nicht schafft. Ja. Das Ding ist halt nur, die Frage ist, was ist am Ende schlimmer? So, und es steht in, oder sie steht natürlich in der Gefahr, dass es am Ende nicht schafft. Und das bringt nämlich dann auch inhaltlich Schaden, der natürlich anders als bei Lambrecht, wie du gesagt hast, jetzt noch nicht da ist. Ist eine Risikoabwägung so, ne? Und allerdings finde ich, und deswegen sehe ich das kritisch als du, ist man als Ministerin oder als Minister grundsätzlich in einer, ja, in einer Position, die super wichtig ist, wo viele Herausforderungen gemeistert werden müssen, wo man mit stehen muss. So. Und deswegen finde ich das Risiko, was sie einfach eingeht oder aus meiner Sicht eingeht, nämlich dass sie beides nicht unter einen Hut bekommt, viel zu groß, ob des Amtes und der Verantwortung, die sie eben hat. Also wenn wir dann im Herbst feststellen, ja schade, sie hat es nicht geschafft, beides unter einen Hut zu bekommen, dann leidet halt das Innenministerium dadurch all das, was es umfasst, unsere Sicherheit, Migration, also Bundespolizei, alles, was so reinspielt, ne? Und die Frage ist, möchte man das Risiko eingehen? So, sie geht es offensichtlich bereitwillig ein, in Klammern, weil sie sich das natürlich zutraut. Wenn wir dann aber, wie gesagt, merken, es hat sie leider nicht geschafft, dann haben wir nämlich genau diese inhaltliche Debatte so. Und der könnte man jetzt theoretisch zuvorkommen, indem sie sich für eines entscheidet, nämlich in dem Fall für den Wahlkampf und für den Posten der Spitzenkandidatin der Hessen-SPD. Das macht sie nicht, und das sehe ich tatsächlich wesentlich kritischer als du.
Ja, ein anderer Punkt, den ich sehr, sehr kritisch sehe und nicht verstehen kann, das ist aber Spekulation, das kann ich ja nicht wissen. Ich meine, die Bundestagswahl und die ganze Koalitionsbildung ist noch nicht mal 1,5 Jahre her. Also ist noch nicht so ewig her. Und wenn sie vor 1,5 Jahren schon den Plan hatte, dann auch vielleicht Spitzenkandidatin zu werden, dann finde ich das sehr, sehr fragwürdig, wieso sie überhaupt ins Kabinett gegangen ist. Und wenn sie diesen Plan hatte, diesen Karriereplan für sich so ja, geschmiedet hat, dann finde ich es sehr, sehr egoistisch und egozentrisch, das einfach zum Profilieren halt zu machen. Dann fände ich es einfach nicht fair, auch dem Kabinett gegenüber, Deutschland gegenüber. Und deswegen, ich weiß es halt nicht, ich kann es nicht bestätigen. Sie wird es vermutlich auch nicht sagen, ob das so geplant war. Jedenfalls habe ich dazu noch nichts gehört. Aber wenn das so ist, dann finde ich es sehr, sehr kritisch und finde es halt, den Punkt jetzt finde ich, wie gesagt, nicht ganz so kritisch, aber dann insgesamt die ganze Geschichte zeugt einfach nur von einem Macht-Pokerspiel und das tut der Politik nicht gut, das tut ihr nicht gut im Nachhinein. Und deswegen ja, ist von sowas abzuraten, finde ich. Aber das ist, wie gesagt, das kann ich nicht beurteilen.
Ja, was man sagen kann, und das bestätigt ja deine These oder deine Vermutung ein Stück weit, die Gerüchte darum, die gibt es ja schon lange. Das ist ja nichts, was jetzt Anfang des Jahres das aufgetaucht ist, schon so lange, wie sich das Gerücht, dass sie eigentlich in die Landespolitik wechseln möchte, dass stattdessen eigentlich Lambrecht viel mehr auf das Innenministerium geschielt hat. Deswegen, also sprechen diese Gerüchte, die wie gesagt seit Monaten schon existieren, absolut für deine Vermutung, für deine These. Und finde ich, ist tatsächlich weit hergeholt. So. Politiker sind Diener des Volkes, so. Man muss sich irgendwo den Wunsch denken, natürlich verabschieden, dass sie nicht eigene Interessen verfolgen. Klar, es sind Karrieremenschen. Nur als Karrieremensch kommst du in so eine Position. Alles andere ist unrealistisches Wunschdenken. So, ne? Das ist klar, dass es auch um eigene Interessen geht. Aber ich finde es eben, darf man nicht vergessen, es sind Volksdiener schlussendlich. Und da konterkariert sie halt wirklich maximal, indem sie sagt, ich bin zwar das jetzt, aber eigentlich will ich lieber in die Landespolitik. Und falls ich das da aber nicht schaffe, gehe ich natürlich wieder zurück nach Berlin und bin weiterhin Innenministerin. Also all das wirkt halt wirklich nur Karriere, Karriere, Karriere. Ich habe einen Kommentar gelesen, da hieß es quasi erst, also Faeser, Partei und dann erst das Land sozusagen. Also das ist quasi der Dreiklang, was ihr am wichtigsten ist. Das hat ein Kollege geschrieben sozusagen als Kommentar. Und das ist aber auch genau das, was, glaube ich, viele Leute wahrnehmen. So, weil durch die Absicherung, also sie hat den Wunsch, nach Hessen zu gehen, falls es nicht wird, dann hat sie auf jeden Fall weiterhin das Innenministerium. Das ist eines der wichtigsten und der namhaftesten Ministerien. Im Wissen ist ja, die wesentlich unwichtiger sind, obwohl alle wichtig sind. So, und das hat natürlich schon Geschmäckle, weswegen sie auch, finde ich, zu Recht kritisiert wird. Definitiv. Von daher bin ich jetzt nicht überrascht von dem, was alles passiert ist, aber wie gesagt, es hat natürlich mehr als ein Geschmäckle.
Ja, es gibt dann ja auch noch immer die Kritik, dass selbst wenn sie dann verliert und zurückkommt, dann ist sie ja auch einfach angezählt, weil sie halt verloren hat. Dann ist sie ja auch geschwächt innerhalb der Regierung. Und da muss man sich, denke ich, auch fragen, ob das überhaupt sinnvoll ist, so einen Schritt zu gehen, dass man sagt, ich komme auf jeden Fall dann zurück. Das kann ja auch sein, dass sie dann einfach politisch so angezählt ist, dass sie dann vielleicht auch nicht mehr inhaltlich so viele starke Sachen umsetzen kann, wie
Ja.
sie will, in der Regierung, aber auch darüber hinaus natürlich.
Ja, also das zum einen, wie gesagt, und ich glaube auch für die Hessen-SPD ist es tatsächlich nicht gut. Also, weil sie haben jetzt eine Kandidatin aufgestellt, die de facto sagt, ich bin für Hessen, wenn ich gewinne. Wenn ich verliere, dann will ich Hessen nicht als Oppositionsführerin gestalten, sondern gehe lieber nach Berlin zurück. Also, ja, du bist, wie gesagt, in Hessen gemeldet, so. Für mich wäre das egal, welche Politiker, welche Partei, wäre das, glaube ich, nicht sonderlich attraktiv, so eine Person zu wählen oder diese Partei dann zu wählen, bei der ich weiß, okay, wenn es gut läuft, ist sie dabei, wenn es schlecht läuft, dann verlässt sie uns und ist wieder in Berlin. Also ich glaube, auch das ist tatsächlich nicht von Vorteil sozusagen, auch wenn sie einen prominenten Namen hat. Ich glaube, das ist für die Hessen-SPD eher schlecht. Und der prominente Name kann natürlich gewissermaßen ziehen, kann aber in dem Fall jetzt dadurch auch schaden. So.
Ja.
Das bleibt natürlich auch abzuwarten, klar. Aber ich glaube, wie gesagt, das ist für die Hessen-SPD tatsächlich, glaube ich, nicht so optimal. Wenngleich sie ja offensichtlich keinen anderen Top-Mann oder Top-Frau hat, den sie stattdessen aufstellen kann oder die genauso oder der genauso ein Standing hat wie Nancy Faeser. Ja, so. Also, und dann gibt es diese Kleinigkeiten, was ich jetzt, ja, es ist nervig, aber finde ich jetzt insgesamt nicht so schlimm, wenn ich zum Beispiel einen Twitter-Kanal jetzt auch für Wahlkampf nutze. Also, jetzt war jedenfalls auf Twitter ein großes Ding, so, ne, zu sagen, sie hat da eine große Reichweite, ich glaube, 140.000 Follower. Der Vorwurf, viele folgen ihr, weil sie Innenministerin ist, jetzt nutzt sie diese Reichweite sozusagen, um Wahlkampf zu machen in Hessen. Ist was Wahres dran, wobei ich finde, man muss sich jetzt nicht über jeden Scheiß dann aufregen, ich auf hier.
Ja, das ist ja auch das, was ich meine. Also man muss sie jetzt, glaube ich, natürlich kann man es kritisieren, das muss man auch, aber man soll es halt, finde ich, auch nicht übertreiben, weil letztendlich sind Politiker auch nur Menschen und natürlich haben Politiker auch immer das Recht dazu, dumme Entscheidungen zu treffen, finde ich. Auch wenn das nicht gut ist, das wünscht man keinem, aber grundsätzlich sind genauso Politiker Menschen wie wir alle und das müssen Medien, das müssen wir auch immer wieder neu auch verstehen, denke ich, ohne jetzt sie in Schutz nehmen zu wollen. Natürlich muss man sie auch kritisieren.
Ja, also absolut, wenngleich sie natürlich eine besondere Position bekleiden und deswegen auch in einem besonderen Maße sozusagen im Blickfeld, klar, des Wählers, der Wählerinnen, aber auch der Medien sind. Aber klar, ein Abarbeiten, vor allem persönliches Abarbeiten an Personen, das ist immer, finde ich grundverkehrt. Wenngleich, wie gesagt, wichtig ist, dass die Medien da den Finger in die Wunde legen. So eine ähnlichen Fälle gab es auch schon in der Vergangenheit. Das heißt halt aber nicht, dass es gut ist. Also nur, also weil das auch eine Argumentation ist, ja, aber der und die, das war ja damals auch so. Oder Laschet hat quasi Wahlkampf gemacht für die Bundestagswahl und war in NRW Ministerpräsident. Röttgen gibt es eine ähnliche Geschichte so. Aber nur weil es passiert, das heißt halt nicht, dass es okay ist, dass es kein Problem darstellt.
Genau darauf wollte ich auch gerade noch hinaus, weil letztendlich, wenn man sich das klar macht, macht man ja auch als, also jetzt in dem Fall Boris Rhein, das ist der jetzige, der spielt hier unten gerade rum, nicht wundern, das ist der jetzige Ministerpräsident in Hessen, der ist ja auch Ministerpräsident, der hat ja auch Verantwortung, macht ja auch sehr viel und trotzdem macht er ja auch Wahlkampf. Genauso wie Al-Wazir, Tariq Al-Wazir, der von den Grünen. Der
Ja.
ist ja auch, ich glaube, Wirtschaftsminister, wenn ich gerade das richtig im Kopf habe. Und der macht ja auch Wahlkampf, obwohl er Minister ist. Und das muss man ja auch mit bedenken. Das ist ja auch ein Argument, was Faeser oder zumindest Faesers Menschen, Leute da dann auch nennen, immer wieder, dass es ja auch andere machen. Natürlich nicht in dieser Funktion im Bundesdeutschland, aber auch auf kleinerer Ebene. trotzdem viel, viel, viel zu tun haben und viel Verantwortung. Und das würde ich sagen, natürlich ist das so. Und ich würde es auch nicht kleiner machen, die Aufgaben von Ministern oder Ministerpräsidenten in einem Bundesland als jetzt Bundespolitik. Aber dennoch ist es für mich auch immer noch ein bisschen Unterschied, ob es jetzt um Deutschlands politische Zukunft geht oder
Ja.
von einem Bundesland, wo die auch selbst kandidieren. So. Das
Ja.
ist natürlich nochmal ein Unterschied.
Absolut. Und man hat ja auch quasi die geografische Trennung nochmal drin. Also
Ja.
wenn ich in Hessen mein Ministerium führe, was auch immer, und dann in Hessen Wahlkampf mache, ist es einfach, also ist auch irgendwie naheliegend so. Also Wahlkampf gehört natürlich zur Politik dazu, das ist klar. Aber es hat halt eben dieses Geschmäckle, so ist es in Berlin, leitet da das Innenministerium, wie gesagt, wiederhole mich. Meiner Sicht eines der wichtigsten Ministerien schlechthin und macht dann halt in Hessen Wahlkampftouren. Und das wird, du hast ja schon gesagt, das wird ab Sommer passieren, weil so muss man Wahlkampf machen. Das ist, glaube ich, schwierig einfach. Es wird aus meiner Sicht schwierig so und es wäre fatal, wenn im Innenministerium Arbeit liegen bleibt wegen des Wahlkampfes. Weil dann reden wir eben, wie auch schon von mir erwähnt, über diese inhaltlichen Dinge dann. So, und klar, das würde dann auch aufgearbeitet, es würde dann auch kritisiert, man spricht dann darüber, aber dann liegen halt diese Sachen schon im Argen so. Und das finde ich, muss nicht sein, das darf auf jeden Fall nicht sein.
Ja.
Und deswegen ist es eine riskante Wette schlussendlich.
Ja, da würde ich aber noch mal so ein bisschen auch vermuten, dass dadurch, dass gerade das Bundesinnenministerium ist sehr stark, auch was die Staatssekretäre angeht, hat, also die haben relativ viele Staatssekretäre, ich weiß gar nicht mehr auswendig, ich glaube, es sind sogar vier. Und da kann natürlich die politische Verantwortlichkeit auch abgefangen werden. Das ist natürlich nicht im Interesse der Politik, das ist auch ganz klar. Aber
Genau.
es geht zur Not auch. Das ist jetzt auch nichts Unübliches. Also auch wenn derjenige, der Amtsträger irgendwie auch verhindert ist, einen Termin hat, erkrankt ist, was auch immer, dann übernehmen die Staatssekretäre. Und das funktioniert meistens ganz gut. Die sind da relativ eingespielt in allen Politikbereichen, in jedem Ministerium. Deswegen, das ist natürlich immer noch so eine politische verantwortliche Absicherung, aber es ist natürlich trotzdem nicht im Sinne des Erfinders, würde ich sagen.
Genau, das wollte ich sagen. Es ist nicht im Sinne des Erfinders. Das trifft es, glaube ich, ganz gut. Und es hinterlässt, wie gesagt, man hat nicht nur in Hessen das Geschmäckle nach dem Motto, ist jetzt wirklich voll bei der Sache, wenn sie quasi Plan B hat, in Berlin zu bleiben, wenn das nichts wird. Und genauso ist es die Frage, so ist sie jetzt noch voll bei der Sache, ja.
Ja.
Also auch das ist eine Vermutung, kann man überhaupt nicht festmachen, irgendwie mit Zahlen, mit Fakten, aber ist natürlich Verdacht, der nahe liegt. So, wie sehr ist sie mit Kopf und Herz jetzt bei ihrem Ministerium? Und übrigens auch danach, wenn sie offensichtlich nicht als primären Wunsch hat, nach Hessen zu gehen, als Ministerpräsidentin dann, wie sehr ist sie dann jetzt noch, also nicht im Sinne von, sie ist abgelenkt und wie auch immer so, aber ist sie wirklich mit dem Herzen dabei oder mit vollem
Ja.
Einsatz dabei? Ich glaube, das kann man zu Recht ansprechen, kritisieren, ob das eben der Fall ist.
Ja, da stimme ich dir zu. Das werden wir die nächsten Wochen wahrscheinlich auch einfach, oder die nächsten Monate auch immer wieder mal beleuchten und mal gucken, was dort ja, vor sich geht, was im Innenministerium vor sich geht, wie ihr Wahlkampf aussieht. Es ist jetzt nicht so, dass es so oft vorkommt. Deswegen, ich glaube, da wird auch die Parteien und Medienlandschaft vor allem auch drauf gucken. Und ich bin mal sehr gespannt. Ja, also ich kann mir auch beim besten Willen gerade aktuell, wenn man sich die Umfragen in Hessen anguckt, kann ich mir auch sowieso nicht vorstellen, dass sie das wirklich auch wird, also Ministerpräsidentin. Deswegen denke ich persönlich, sie wird in Berlin bleiben. Das ist so meine Tendenz, meine Vermutung.
Ja, die Umfragen sprechen ja, also sind Umfragen, ne? Ein halbes Jahr vor der Wahl, da schon eine klare Sprache. Und was ich auch interessant finde, ist, dass die anderen Parteien in Hessen quasi geschlossen das kritisieren.
Ja.
Also abgesehen von ihrer eigenen Partei, findet das keiner gut. Also klar, die CDU kritisiert und auch die Grünen, die ja dann vielleicht auch potenziell Koalitionspartner wären, auch die greifen Face ja da ganz, ganz offen an in der Sache. Also von
Ja.
daher ist es aus Stand jetzt sozusagen mehr als fragwürdig, ob das erfolgreich wird für Sie in Hessen.
Ja. Ich glaube, das ist ein guter Schlusssatz zu diesem Thema an sich. Wir haben auch noch ein zweites Thema, was wir besprechen wollen, und zwar Gab es da so einen Flug oder zwei Flüge, besser gesagt, von Klimaaktivisten? Martin, was ist da passiert und wieso wird da kritisiert?
Ja, zwei Mitglieder der letzten Generation sind im Urlaub auf Bali. Und da kommt man auch im Jahr 2023 nur mit dem Flugzeug hin. Und das ist schlussendlich der Kritikpunkt. Also Wein, Wasser predigen, Wein trinken sozusagen. Darum dreht sich die Debatte. Kann man quasi als Mitglied der letzten Generation gegen die Klimapolitik oder aus deren Sicht die nicht genügende Klimapolitik demonstrieren, Straßen blockieren, Flughäfen blockieren und zeitgleich nach Bali in den Urlaub fliegen. Kann man das, Johannes?
Also natürlich kann man das. Ist die Frage, ob man das
Darf
machen
man das?
soll.
Soll man das?
Ich glaube, es darf auch jeder. Ich glaube, man sollte es aber nicht, wenn man Klimaaktivist ist und sich auf Straßen festklebt und wirklich mit seinem eigenen Körper auch letztendlich ja dafür demonstriert und dann einfach so einen Flug machen. Ich glaube, es ist einfach nicht überlegt gewesen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da die zwei Leute, die das gemacht haben, groß nachgedacht haben. Es gibt ja mittlerweile auch ja, eine Meldung von den beiden, dass sie das als Fehler ansehen und dass sie doch nicht nochmal fliegen wollen. Und wollen jetzt auf dem Rückflug irgendwie in die Türkei fliegen und von dort aus dann mit einem Zug oder Bus oder wie auch immer nach Deutschland zurückkommen. Das ist natürlich Schadensbegrenzung letztendlich, aber ja, ich glaube, sinnvoll ist es nicht, wenn man sowas. Ich weiß nicht, ob die das irgendwie tatsächlich auch hauptberuflich quasi machen, Klimaaktivismus, aber zumindest sehr, sehr, sehr stark dabei sind, dann sowas zu machen. Ich glaube, es ist einfach nicht sinnvoll. Also, es ist sowohl fürs Klima nicht gut, als auch natürlich für das Image der Person oder für die letzte Generation oder generell für die Klimaaktivisten-Szene. Ist das Image natürlich, was dadurch passiert, gar nicht gut. Wie siehst du das?
Entscheidend ist ja ein Satz, den du ganz zu Beginn als Nachsatz noch nachgeschoben hast. Nämlich ist, natürlich können auch und sollen Klimaaktivisten in den Urlaub fliegen, das ist mir Rille. Aber der Nachsatz, den du gesagt hast, ist, wenn man sich auf den Straßen festklebt. Und ich glaube, also nicht, entscheidend ist ja nicht, dass ich mich festklebe, sondern die Art und Weise, wie ich quasi Klimaaktivismus betreibe oder welche Forderungen damit schwingen. Weil die Begründung, sich auf Straßen festzukleben sozusagen und auch normales im Berufsverkehr quasi aufzuhalten und zu nerven, ist eben, dass quasi fast schon zu spät ist, dass jedes stehende Auto zählt, dass jedes eingesparte Gramm CO2 zählt, dass quasi jeder mitmachen muss und jeder seinen persönlichen Verbrauch auch reduzieren muss, dass das zählt. So, das ist das Entscheidende, finde ich. Und wenn man so argumentiert und so argumentiert die letzte Generation, dann geht es nicht, dass man nach Bali fliegt, quasi mit dem Flugzeug. Also geht da nicht anders. Also mit diesem Hintergrund. Wenn ich jetzt bei Fridays for Future bin und dann ist vielleicht auch unglücklich so, aber why not? Wir sind ein freies Land nach wie vor und kann jeder machen, was er möchte, egal für was er demonstriert. Aber wenn ich das von anderen einfordere, andere quasi in ihrer Freiheit beschränke, nämlich die Freiheit, mit meinem Auto von A nach B zu fahren, wenn ich die Straße blockiere, dann kann ich das nicht machen, finde ich. Also dann ist die Argumentation in sich überhaupt nicht schlüssig, und deswegen absolut, verwerflich.
Genau, und wenn man auch bedenkt, dass ja auch die
Ja.
letzte Generation bei Flughäfen auch ja, demonstriert hat und wirklich auch Start- und Landebahnen letztendlich blockiert haben, ist es natürlich nochmal abwegiger, finde ich. Ich weiß jetzt nicht, ob die zwei Leute letztendlich auch mal bei so einer Flughafendemo dabei waren, aber wenn, dann wäre es natürlich das
Ja.
doppelt moralste der Welt, was ich wahrscheinlich jemals gefühlt in der Klimaszene wahrgenommen habe.
Genau, und es spielt auch keine Rolle, ob die Flughäfen persönlich blockiert haben, sondern sie sind Mitglied einer Gruppe, einer Vereinigung, wie auch immer, die genau das gemacht hat. Und als Mitglied, finde ich, steht man für die Taten anderer Mitglieder, die sie in dieser Mitgliedschaft machen, gerade. Deswegen finde ich gar keine Rolle, ob sie selbst Naja, das ist ja diese große Frage, da will ich kein Fass aufmachen. Wenn ich auf einer Demo bin, auf der antisemitische Sachen von sich gegeben werden ständig und da laufe ich mit, dann muss ich mir gefallen lassen, dass ich damit auf Fotos abgebildet bin, dass ich mit den Leuten in einen Topf geworfen werde. So. Also, und wenn ich Mitglied in einer Vereinigung bin, dann umso mehr, weil dann ist es ja nochmal bewusster so. Dann muss ich für das, was andere verzapfen, für das, was andere in dieser Position als Mitglied sagen, sozusagen. Das passiert ja, wenn man demonstriert, gerade stehen. Und das, was Jürgen schreibt, ist natürlich auch nochmal ein. Also der Hamster fängt da schon an zu humpeln sozusagen, nämlich die waren ja vor Gericht geladen und dadurch kam raus, dass sie im Urlaub sind, weil sie halt nicht zu diesem Gerichtstermin erschienen sind. Also schon, hat jetzt gar nichts mit Aktivismus zu tun, aber schon, dass ich zum Gerichtstermin, zu dem ich geladen bin, nicht erscheine, schon da fängt ja schlussendlich der Hamster an zu humpeln so. Und dass dadurch dann auch noch diese ganze Geschichte rausgekommen ist, ist natürlich sehr unglücklich, sage ich mal so, für die beiden Betroffenen, aber auch für die letzte Generation an sich und dadurch auch insgesamt für die Klimabewegung.
Es gibt ja immer den Begriff Doppelmoral. Ich habe den ja eben auch schon mal benutzt. Jetzt wirft ja die Klimaszene der Politik auch Doppelmoral vor, dass die sagen, ja gut, jetzt wird auf einmal so krass bei uns drauf geachtet, aber ihr selbst macht ja gar nichts, so nach dem Motto. Welchen Vorwurf findest du denn gerechtfertigter? Den der Klimaaktivisten oder den der Medien, Politik, wie auch immer?
Naja, also nicht, jedenfalls nicht den der Klimaaktivisten so. Also der Vorwurf, dass die Politik nicht genug macht, stimmt, dem würde ich glaube ich sogar zustimmen. Oder dass das nicht ausreichend unternommen wird so.
Ja,
Kann man auch
okay.
anders sehen, aber dem würde ich ja grundsätzlich zustimmen. Genauso wie ich dem grundsätzlichen Anliegen zustimme, nämlich mehr Klimaschutz einzufordern, mehr Druck auf die Politik zu machen, damit mehr Klimaschutz sozusagen passiert. Also da bin ich, also du natürlich auch. Ich glaube, da sind wir der gleichen Meinung und dass es an der letzten Generation gar nicht so grundverkehrt ist, unterschiedlich zu jedenfalls meiner Meinung. Aber es ist halt einfach Doppelmoral. Also wer das explizit von jedem Bürger einfordert, auf Flugreisen zu verzichten, das Auto stehen zu lassen, also ich wiederhole mich da, ja. Ich glaube, man kennt ja auch die letzte Generation und durch die Aktion auch die Privatperson einzeln angreift, weil ich eben jetzt nicht mich an einem Tagebau festbinde, sondern halt Ronny und Olaf und Anna und Tanja im Straßenverkehr aufhalte und damit, wie gesagt, jeden Einzelnen persönlich auch angreife und von jedem Einzelnen was fordere, dann ist es einfach wirklich Doppelmoral par excellence. Und da ist es für mich einfach der Versuch, quasi billig abzulenken, funktioniert, glaube ich, auch nicht, ja. Also es ist einfach scheiße gebaut worden. Dazu muss man stehen und natürlich, also der Reflex, sich zu rechtfertigen, ja auch in der Stellungnahme der letzten Generation, dass die als Privatperson in den Urlaub geflogen sind und nicht als Klimaaktivisten. Ja, es tut mir leid, aber soll das denn so? Weil ich war ja auch als Privatperson mit dem Auto von A nach B und nicht als Klimasünder. Also
Ja.
das ist nämlich nicht konsistent, finde ich.
Ja, also ich finde, man muss da differenzieren in der Klimabewegung. Also ich habe den Eindruck, gerade so, ja, Fridays for Future, da gibt es ja auch einige Aktivisten, zum Beispiel auch Lisa Neubauer, die hat ja auch einen Podcast, den habe ich mir auch schon ein paar Mal angehört. Und da hat sie auch gesagt, natürlich sind wir immer auch selbstverantwortlich. Wir müssen unser Bestes tun, wir müssen auch selbst einsparen, wir müssen selbst weniger fliegen, wir müssen selbst alles machen. Das hat sie alles gesagt. Aber sie hat auch gesagt, wir können auch nicht alles. Also wir gerade Mitteleuropäer haben so viele Sachen, wir können gar nicht anders als zu klimasündigen quasi in vielen Bereichen. Natürlich sollte man das immer minimieren, auch klar. Aber man soll jetzt nicht, das hat sie auch, ich glaube, ich relativ eindeutig so mal gesagt, ich kann es jetzt nicht belegen, ich muss ich nochmal nachhören. Also sie hat, glaube ich, sowas nach dem Motto gesagt, dass sie jetzt auch niemanden irgendwie eine Flugreise wegnehmen will oder niemanden irgendwie irgendwas wegnehmen möchte, sondern jeder soll darüber nachdenken, ist das wirklich nötig oder nicht? Will ich das wirklich machen? Kann ich das auch für mich selbst verantworten und vor dem Klima? Wenn man das dann kann, dann ist das ja auch okay, hat sie, glaube ich, so in dem Ton ungefähr gesagt. Und da würde ich sagen, das sind natürlich Äußerungen, die jetzt auf einer ganz anderen Seite stehen, wie die letzte Generation teilweise handelt oder
Das ist
teilweise
der
sich auch
Punkt.
äußert, weil die letzte Generation, da geht es ja wirklich um, was genau machst du, was genau macht die Politik, was genau macht der einzelne Mensch. Es darf keiner mehr Fleisch essen. Das wird ja teilweise auch so propagiert, auch in sozialen Medien. Und wenn man das natürlich so stark macht in der Härte, in der Tiefe, dann darf man so eine Aktion nicht bringen. Also wie gesagt, jetzt irgendeiner Fridays for Future Person hätte ich jetzt diese Reise, natürlich wäre das auch irgendwie inhaltlich nicht ganz ja, different, nicht ganz einig, aber da würde ich es gar nicht so streng sehen, weil die meistens auch relativ, die wissen halt, dass Menschen auch immer noch ein Bedürfnis haben, irgendwie Urlaub zu machen oder andere Sachen zu machen, die Welt zu erkunden, was ja auch alles schön und gut ist, aber es darf halt nicht zu unendlichen tiefen Widersprüchen führen. Und da muss man natürlich ganz klar kommunizieren und man muss wirklich auch, glaube ich, in sein Herz schauen, was ist da dieses Harte oder ist da eher dieses Menschenverstehende, wir wollen generell was Gutes, aber nicht jeder kann immer gleich viel leisten. Das ist ja, glaube ich, auch immer das Denken. Also ich glaube, es gibt eine sehr rationale Bewegung auch in der Klimabewegung, die weiß, dass nicht jeder gleich viel machen kann, dass es Menschen gibt, die leider auch beruflich vielleicht fliegen müssen. Aber das Grundsätzliche zu minimieren, egal ob Top-Manager oder Hartz-IV-Empfänger, ich glaube, darauf kommt es an. Und das ist in der Klimaszene, glaube ich, dieses Denken noch zu wenig aus meiner Sicht, weil ich finde diesen pragmatischen Ansatz sehr sinnvoll, dass jeder selbst guckt, was kann er machen. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Kann natürlich auch jeder widersprechen, aber ich glaube, da muss man halt schon gucken, was fordert man, was sagt man und vor allem, wie handelt man. Das darf halt nicht zu different sein.
Das ist doppelmoralisch. Also wenn das dann eben genau dann unterschiedlich ist, das ist der Punkt. Genau, es ist eben der Punkt. Du hast den Unterschied ja nochmal erklärt, was man von anderen einfordert, was man dann für Aktivismus macht und was man dann selbst macht. Und das kann man drehen und wenden, wenn man möchte. Das ist einfach Doppelmoral, was da passiert ist. Und das
Ja.
Problem, und das meine ich in der Klimabewegung, ist halt, klar, du hast es differenziert und ich glaube, wir differenzieren und viele differenzieren auch. Was ist die letzte Generation? Was ist Fridays for Future? Die Grünen? Was sind andere Klimabewegungen oder gar Parteien? Aber die Kritik an der letzten Generation ist ja auch immer, und das haben wir, glaube ich, hier auch schon mehrfach geäußert, dass sie der ganzen Bewegung in Bern, die tut mit den Aktionen, die sie zum Teil macht. Weil das sind dann eben nicht anders, nur die letzte Generation, sondern das sind ja alle, so, die für Klima sind und so. Und das ist, finde ich, fatal, wenn man da quasi Rückhalt in der Gesellschaft verliert durch solche Gruppierungen oder so unüberlegte Sachen. Und wenn es den jetzt quasi noch als Bumerang zurückschlägt, ist es für die Sache natürlich nochmal wesentlich schlimmer.
Vielleicht an dieser Stelle nochmal ein ganz eigener persönlicher Gedanke oder ja, Sache. Ich habe mit einem Kollegen, nicht mit dir leider, aber mit einem anderen sehr tollen Kollegen für die Pro und
Das ist
Klima
noch toller, der andere Kollege als ich, würde ich sagen.
ein Klimaartikel geschrieben für die neue Pro, die im Mitte Februar rauskommt. Und da haben wir auch im Text, an der Seite des Textes, haben wir so, ja, wie man klimafreundlich lebt, so 7 Tipps für den Alltag gegeben. Und das sind halt so Sachen wie, ja, mehr mit dem Fahrrad fahren statt mit dem Auto, Wasser sparen und all so Geschichten, ne? Und dann haben wir natürlich auch mit anderen, mit christlichen Organisationen geredet, wie zum Beispiel der Michael-Initiative oder Michael GmbH, mittlerweile nicht e.V. Und die haben zum Beispiel gesagt, die fanden das natürlich gut, aber die haben auch gesagt, letztendlich sind es oft gar nicht diese 7 Punkte, sondern die irgendwie ein nachhaltiges Leben schaffen, sondern das Nachdenken überhaupt erstmal darüber, dass man sich bewusst wird, was bedeutet es denn überhaupt, wie wir überhaupt leben, wie unsere Lebensweise ist, wie dass wir viel zu viel nutzen, viel zu viel verbrauchen und sich darüber bewusst zu werden und dann daraus Schlüsse zu ziehen, wie auch immer die dann im Alltag aussehen können. Ich glaube, das ist, die haben gesagt, das ist so ein bisschen das Entscheidende, dass man sich selber darum klaren wird, was passiert denn da überhaupt. Und diesen Gedanken fand ich relativ spannend. Nicht diese, also natürlich sind diese 7 Punkte auch wichtig, aber zu gucken, was mache ich in meinem Alltag, wie überstrapaziere ich vielleicht durch verschiedene Dinge, muss ich persönlich jetzt, wenn ich von hier, wo ich wohne, nach Wetzlar fahre zur Arbeit, wirklich nur allein im Auto sitzen oder kann ich vielleicht noch jemanden mitnehmen? Das ist so ein Gedanke, der mich gerade zum Beispiel beschäftigt. Muss ich diese 50 Kilometer allein im Auto fahren oder kann ich da irgendwas machen so? Und das
Und so mit
sind
Fahrrad
alles,
fahren.
da brauche ich aber lange. Und das sind alles so Dinge, wo ich denke, da muss halt jeder nachdenken. Und es sind nicht immer diese 7 Tipps, die auch gut sind. Deswegen haben wir sie auch ins Heft geschrieben, aber die eben auch nicht von jedem genauso umgesetzt werden können, auch manchmal, weil manche müssen mit dem Auto fahren, weil es einfach nicht keine Möglichkeit gibt oder 5 Stunden, das mit dem Fahrrad dauern würde. Das geht halt auch nicht so. Man muss immer, man ist als Mensch immer noch Mensch und man hat ja auch Bedürfnisse, man will ja auch Urlaub machen. Man muss halt dann gucken, was am Ende rumkommt und wie man das irgendwie ja, für sich und fürs Klima am besten vereinbaren kann.
Ja, und vielleicht ist das Nachdenken klar besser als die Tipps und nochmal besser als Verbote, die willkürlich gesetzt sind, oder der Wunsch nach Verboten, die willkürlich gesetzt sind. Und vielleicht ist mehr zu erreichen, wenn ein Umdenken in den Tipps stattfindet, durch Nachdenken als durch Frontalangriff und die Forderung von Verboten etc. pp. Die letzte Generation, Johannes, er hatte ja auch, oder ein Mitglied der letzten Generation, ich glaube, sie ist Pressesprecherin, ne? Amy van Baalen. Sie war jetzt bei Hart aber fair und da wird auch über das Klima debattiert. Und da ist sie ja durch etwas anderes auch aus meiner Sicht negativ aufgefallen.
Was denn so?
Das ist jetzt die Frage an dich sozusagen, wenn du die Frage denn beantworten möchtest.
Ja, also sie hat ja gefordert, dass Deutschland ja ein, wie hat sie es genannt? Das weiß ich gerade nicht mehr. Bürgerrat? Nee, Bürgerrat ist es nicht gewesen, ne? Gesellschaftsrat?
Gesellschaftsrat, Gesellschaftsrat.
Gesellschaftsrat. Genau, dass Deutschland doch einen Gesellschaftsrat ja, organisieren könnte, entwerfen könnte. Und dieser Gesellschaftsrat würde aus Menschen bestehen, die einfach wahllos gelost werden. Ich weiß nicht mehr, 15 Leute, kann das sein?
Ja,
Ich
ich
habe
glaube, irgendeine Zahl. Also relativ wenige.
genau. Und dass diese Menschen sich dann zu politischen Themen, zum Beispiel, wie gesagt, Klimaschutz, wie man Klimaschutzziele erreichen kann, austauscht, eine Meinung bildet, Experten einlädt und so. Und daraus wiederum ja letztendlich Dinge, Gesetze sich ausdenkt, die dann auch genauso umgesetzt werden. Das heißt im Grunde eine Gesetzgebung ohne den Bundestag. Und da ist wiederum die Frage, wie demokratisch ist das? Und das hat dann auch Konstantin Kuhle von der
Also null.
FDP-Fraktion
Also nicht
deutlich.
exzellent wollte ich zeigen, sondern ich wollte es wollte eine Null sein.
Deutlich, jetzt hat sie gebellt. Das hat er deutlich kritisiert. Warte kurz. So, und das ist
Dachte,
halt.
du kommt dann die Kuhle hervor. Hallo.
Den habe ich hier leider nicht. Den habe ich hier
Schade.
nicht. Was würde ich jetzt sagen? Genau. Und der hat das natürlich kritisiert und hat gesagt: Ey, das ist überhaupt keine Demokratie, weil das sind ja nicht die Volksvertreter, die dann abstimmen, sondern einfach wahllos 15 Leute in Deutschland. Das kann halt nicht sein. Das ist so ein bisschen das, was da passiert ist. Wie siehst du das Ganze?
Ja, ähnlich wie Herr Kuhle. Also ich frage mich dann halt immer, ist das, ist denn das, also ist er nicht von Amy van Baalen eine Exklusivforderung, sondern ist eine Forderung von der letzten Generation. Meine Gedanken sind zuerst immer, sind die sich dessen eigentlich bewusst, was sie da sagen oder fordern? Also kann ja sein, sie wollen genau diesen undemokratischen Weg gehen, da würde ich Herr Kuhle zustimmen. Oder ist es eigentlich eine Idee zu sagen, so könnte man vielleicht Prozesse verschnellern, ohne darüber nachzudenken, was es denn eigentlich bedeutet? Nämlich, dass man das Parlament, was gewählt ist, was der Kern unserer Demokratie ein Stück weit ist, dass man das umgeht und quasi eine Exekutive auslost aus 82 Millionen Menschen so. Also weißt du, das ist, und da, ich habe keine Antwort darauf, da müsste ich wahrscheinlich da mal nachfragen, aber das ist, interessiert mich immer, wenn Leute so eine aus meiner Sicht sehr merkwürdigen Forderungen aufstellen. Ist denn das bewusst, was es eigentlich bedeutet, oder ist das irgendwie gut gemeint, aber schlecht zu Ende gedacht? Aber da habe ich ehrlich gesagt auch keine Antwort
Ja,
drauf.
also ich könnte mir vorstellen, dass dieser Gedanke da auch herrührt, weil Politik ja einfach nur mal, und das wissen wir ja in der Demokratie, einfach immer sehr langwierig ist. Und es ist Stromausbau, Windenergieausbau, was auch immer, Häuserbau, Wohnungsbau, soziale Fragen. Jetzt haben wir zum Beispiel diese BAföG, nicht BAföG, 200 Euro Heizungswohngeld für die Studenten, das ist immer noch nicht ausgezahlt worden.
Wollte gerade
Was ich
sagen.
sagen will, Politik ist immer sehr langsam in der Umsetzung und in dem Handeln. Und ich glaube, der Gedanke rührt also daher, das ist jetzt gut, dass man Zeit sparen will, dass man halt versuchen will, komm mal her, Linde. Komm mal hier.
Jetzt wird es spannend.
Komm mal hier.
Ich will sie nicht. Erst Krach machen und dann schüchtern sein.
Genau, und ich glaube, man will einfach diese Zeit irgendwie sparen, da irgendwie einfach vernünftig, oder was ist vernünftig, in deren Sicht vernünftig, ja. In einer vernünftigen Zeit das also zu Politik zu betreiben. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Gedanke dahinter. Ob das so ist, weiß ich natürlich nicht, aber das ist meine Vermutung, dass man einfach diese unendliche Zeit, die manchmal ja auch, also selbst mir, ich verstehe es manchmal auch nicht, obwohl ich mich ja wirklich tagtäglich damit beschäftige. Es ist manchmal auch ein Trauerspiel, wenn man weiß, beim Klimaschutz, bei anderen wichtigen Themen, soziale Fragen, wie kann es sein, dass es so ewig braucht? Aber es braucht halt ewig. Und ich glaube, so ein Bürgerrat oder so ein Gesellschaftsrat, wie angesprochen wurde, das ist so ein bisschen was, was da schneller gehen könnte. Komm mal hier.
Ja, und ich meine, Politik ist ja nicht nur, dass die Mühlen langsam mahlen, sondern es ist auch eine Suche nach Kompromissen.
Ja.
Und die Suche nach Kompromissen braucht halt Zeit. Und für manche Kompromissfindungen hat man vielleicht eigentlich weniger Zeit, als es am Ende braucht. Ja, aber das ist halt so der Punkt. Was ich hatte einen Kommentar gelesen von einem Kollegen von NTV, glaube ich, der am Ende flapsig, oder was denn Sie? Ich weiß gar nicht. Am Ende wurde jedenfalls flapsig geschrieben, dass im Zweifel soll halt die Welt zugrunde gehen, aber immerhin demokratisch und freiheitlich. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, was die letzte Generation hat. Ne? Oder also ganz, ganz, ganz platt formuliert und ganz heruntergedampft ist das die Frage so. Ne? Ja. Nehmen wir in Kauf, dass und jetzt, na hallo, Lille. Also es lohnt sich auf jeden Fall, das nicht nur als Podcast nachzuhören, woran hat sie gelegen, sondern anzuschauen, weil dann würde man jetzt Lille sehen, wie sie ein bisschen zwischen die Kamera schaut. Süß. So, ich glaube, das Thumbnail, Johannes, für die Folge steht jetzt damit. Also ich bitte dich, Lille mit aufzunehmen. Nein, aber das ist also ganz, ganz platt runter reduziert und runtergebrochen ist es die Frage, nehmen wir in Kauf, dass die Welt in Anführungsstrichen zugrunde geht, aber dafür haben wir unsere Freiheit und unsere Demokratie gewahrt. Also ist das der Wert, den wir am Ende schützen wollen? Ist jetzt super vereinfacht und ist vielleicht auch ganz, also viel zu kurz gedacht. Ne? Aber das war in dem Kommentar so ein bisschen dann am Ende der O-Ton. Das ist sozusagen die Frage. Die letzte Generation würde das anders beantworten, wahrscheinlich als die Bundespolitik. Logischerweise würde sie sagen, die demokratischen Strukturen, Parlament und, Gewaltenteilung muss bis zum Schluss durchgezogen werden. Und in Klammern, der Schluss wird nicht kommen, weil wir vorher quasi entsprechend uns einigen werden.
Ja.
Werden, glaube ich, die letzte Generation sagen, im Zweifel müssen wir halt undemokratische Wege gehen, um quasi die Welt zu retten, sozusagen. Dazu hat Lille auch nichts mehr zu sagen.
Ja, manchmal brauchst du einfach Kuscheleinheiten.
Ja, das ist ja, sie guckt schon so ein bisschen traurig.
Ja, aber ich...
Sie tut mir jetzt ein leid, ne? Also, vor allem mit der Scheinschwangerschaft, mit dem, was du erzählt hast, und dann guckt sie noch so traurig und so ein bisschen...
Ja, aber ich glaube, letztendlich ist das so ein bisschen dieser Ansatz, dass man irgendwie denkt, wir müssen die Welt retten, egal in welcher Form auch immer. Und ja. Das ist so ein bisschen dieses Denken, was halt einfach wirklich nicht gut ist, weil das natürlich, man muss das Klima retten, man braucht Klimaschutz, aber letztendlich kann es halt nur mit Demokratie funktionieren, da bin ich mir ganz sicher. Ja. Alles andere hat überhaupt keinen Zweck für die Gesellschaft und weil es einfach nicht auch die Menschen nicht abholt, weil wir wollen ja keine, also ich bin weit davon entfernt zu sagen, dass wir eine Klimadiktatur kriegen oder haben oder was auch immer, aber es gibt bestimmt auch einfach Vorstellungen, extremistische Vorstellungen, die das halt sehen und das darf die Klimaszene einfach nicht zulassen, finde ich.
Und muss ich, finde ich, in letzter Konsequenz und auch noch deutlich von der letzten Generation, wenn so eine Forderung getätigt wird, auch distanzieren.
Ja.
Oder nochmal deutlicher machen, dass die letzte Generation nicht für die gesamte Klimabewegung spricht. Egal, wie man es dreht oder wendet, aber da muss eine Grenze gezogen werden. Oder sollte eine gezogen werden, wenn denn solche Forderungen tatsächlich ernst gemeint sind und sich häufen.
Ja. Dem stimme ich zu.
Wunderbar, Johannes. Lille, wollen wir nicht weiter belasten, deswegen stelle ich abschließend noch. Die Arme, das tut mir richtig leid. Abschließend noch die Frage an dich, Johannes, was uns denn. Na, hallo. Süß. Was erwartet uns in der kommenden Woche, Johannes?
Das fragt man sich immer, wenn es gelegen. Das fragt man sich immer. Nee, bitte das nicht. Woran es gelegen hat, das fragt man sich immer. Ist so.
Amen.